Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ferdows Vorudastan, ein Gast mit vielen spannenden Stationen zwischen Politik und Journalismus. Seit diesem Jahr Geschäftsführerin der Civis Medienstiftung, die Journalismus fördert mit Preisen, mit Veranstaltungen. Journalismus, der sich den Themen Migration, Integration und kulturelle Vielfalt widmet. Sitz von Civis ist Köln und von dort sind Sie uns zugeschaltet. Einen schönen guten Tag, Frau Vorudastan, ich grüße Sie.
Schönen guten Tag, Herr Frenzel.
Wir schauen auf die Themen dieses Tages. Große Fragen, zum Teil Lockdown, kleine Fragen aus dem täglichen Leben, die werden auch eine Rolle spielen. Ich fange mal mit einer kleinen an, Frau Vorudastan. Wann mussten Sie zuletzt Ihren Namen buchstabieren?
Wahrscheinlich vor einer halben Minute. Also,
also ständig.
Übertrieben, aber ich muss ihn wirklich ständig buchstabieren. Er ist zwar nicht schwer auszusprechen, aber er ist natürlich, es ist ein iranischer Name. Mein Vater ist Iraner und ich bin auch halb Iranerin. Er ist ungewohnt für die meisten Ohren hier in Deutschland. Und deswegen passiert es mir wirklich fast jeden Tag.
Es gibt ja dafür diese wunderbare Liste, also F wie Friedrich, eine Liste, die in Deutschland natürlich nicht zufällig daherkommt, sondern eine DIN-Liste ist, eine geordnete Liste. Da stehen Veränderungen an, das ist auch eines unserer Themen heute. Ich freue mich, dass Sie dabei sind am Radio oder auch im Podcast. Schönen guten Tag. Der Blick auf die Themen dieses Tages mit Ferdows Vorudastan, viele Jahre Journalistin, zuletzt als Inlandschefin bei der Süddeutschen Zeitung, seit diesem Jahr Geschäftsführerin der Civis Medienstiftung. Und wir müssen über eine Nachricht sprechen, die kam ja fast so ganz nebenbei und en passant am Abend. Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten verlängern den Teil-Lockdown bis zum 10. Januar. Angela Merkel hat das gestern so erklärt.
Das heißt, im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist, mit Ausnahme natürlich der Weihnachtsregelungen, die noch extra getroffen wurden, bis zum 10. Januar dann so. Und am 4. Januar werden wir darüber beraten, wie es danach weitergeht. Wir haben das Ziel, eine Inzidenz wieder unter 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen zu bekommen. Wir sind davon sehr weit entfernt.
Das hat also die Kanzlerin gesagt, Frau Vorudastan. Der linken Fraktionschef Dietmar Bartsch hat das eine Entscheidung nach Gutsherrenart genannt. Ich kann seinen Ärger da so ein bisschen verstehen. Gehört sowas nicht erstmal breiter diskutiert als in diesem Kreis der 17 und auch ohne jede Vorwarnung? Normalerweise waren ja solche Termine als Möglichkeit immerhin schon mal so im Debattenraum auch für Journalisten und Medien.
Doch, ich finde auch, so etwas gehört breiter diskutiert. Und man kann jetzt auf der einen Seite sagen, und das muss man sowohl der Bundeskanzlerin wie auch den Ministerpräsidenten zugute halten und Ministerpräsidentinnen natürlich, dass keiner heute sagen kann, was in der nächsten Woche ist. Man kann Annahmen sozusagen in den Raum stellen und man kann sagen, wir hoffen, es entwickelt sich so. Aber wie es sich wirklich entwickelt, das wissen wir ja alle nicht. Und insofern habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass man nicht schon viele Wochen oder gar Monate vorher sagen kann, wie es viele Wochen oder gar Monate später irgendwie zu laufen hat. Trotzdem teile ich den Ärger, den auch Sie für sich selber ausmachen, ein Stück weit, weil das die Lage sich jetzt nicht dramatisch verbessert. Das hat man ja auch bei den letzten Beratungen irgendwie schon gewusst und bei den vorletzten Beratungen gewusst in dieser Runde. Und da nicht zumindest schon irgendwie den Pfad ausgelegt zu haben und gesagt zu haben, es könnte gut sein, dass wir in den Januar hinein, und zwar deutlich in den Januar hinein, verlängern müssen, diesen Lockdown, und das dann auch entsprechend zu diskutieren, also mit der Kritik von Dietmar Bartsch ist ja, vermute ich, die parlamentarische Diskussion gemeint. Wie gesagt, das kann ich ein Stück weit verstehen, auch wenn ich immer dafür werbe, dass man den Blick darauf hat, dass das keine Ereignisse sind, die sich punktgenau kalkulieren lassen und dass manchmal eben auch schnelles Handeln gefordert ist. Ich glaube, wir sind alle einigermaßen überrascht und auch sehr, sehr schockiert über die hohen Zahlen an Todesfällen jetzt in Deutschland. Das hätte sich vor ein paar wenigen Wochen, also wenn es viele gesagt haben, Experten, dann habe ich das irgendwie nicht mitbekommen. Also ich, wie gesagt, eine kleine Werbung dafür, darauf den Blick zu haben und gleichzeitig, also dass das jetzt gestern Abend so rausgekommen ist, das hat mich überrascht und auch irritiert, das muss ich zugeben.
Diese hohe Todeszahlen, die wir gerade zu beklagen haben, das war auch ein Aspekt, den gestern Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, angesprochen hat.
Wir können das nicht so hinnehmen, diese Situation. Das sind unglaublich viele Schicksale von Menschen, die gern Weihnachten gefeiert hätten, auch wenn viele Ältere dabei sind, die noch Jahre hätten leben können.
Also Markus Söder sagt das und das macht natürlich einfach auch nochmal die andere Dimension der Debatte deutlich, finde ich, das kann man in der Tat anerkennen, als beispielsweise noch, als wir im September über Dinge gesprochen haben. Aber gleichzeitig Debatte, ich meine, die Debatte ist ja dann auch vor allem sinnvoll, wenn man auch verschiedene Ideen und Möglichkeiten auf dem Tisch hat. Jetzt kann man ja auch wirklich sagen, wir sind gerade nicht so in der Phase, die jetzt komplett alternativlos ist, denn es gibt ja zum Beispiel auch von eben jedem Markus Söder angesprochen, der das Gedankenspiel zu sagen, lasst uns diese, ich glaube, er hat das Halbschlaf genannt, in dem wir uns begeben haben, lass uns mal drüber nachdenken, ob wir nicht vielleicht doch bestimmte Maßnahmen ergreifen müssen, wo wir im Prinzip für eine begrenzte Zeit einen kompletten Lockdown machen.
Richtig. Debatte heißt nicht, wie vielleicht viele, die das immer wieder einfordern, meinen, dass man über weniger scharfe Einschränkungen diskutiert, sondern dass man tatsächlich überlegt, soweit es irgendwie geht, alles runterzufahren. Alles geht natürlich nicht, aber an eine Situation wie im März denkt beispielsweise. Das gibt ja einen Teil der Experten, die genau das fordern und die sagen, lieber wir machen es jetzt sehr, sehr radikal und dann sind wir auch durch, und als dass wir immer in so einer Lage bewegen, wo wir ein bisschen was einschränken, ein bisschen was zumachen, aber der Rest bleibt irgendwie offen, mit der Folge, dass die Zahlen nicht, längst nicht im erwünschten oder erhofften Ausmaß sinken und die Todeszahlen sich eben so entwickeln, so dramatisch, wie sie sich entwickeln. Und in der Tat ist das etwas, was breit diskutiert gehört. Das finde ich schon. Nur man muss eines im Blick haben, Herr Frenzel, dass natürlich eine breite Diskussion nicht schnell gehen kann, naturgemäß nicht. Das kostet immer Zeit. Und auch da würde ich dafür werben, dass man einfach auf die Situation schaut und sich ganz ehrlich fragt, wie viel Zeit haben wir? Haben wir wochenlang Zeit, um zum Beispiel jetzt Bundestagssitzungen anzusetzen und so? Also das muss man, glaube ich, wenn man da redlich an die Debatte rangeht, schon sich auch vor Augen halten.
Großes Thema mit großer Eile, der Corona-Impfstoff. Anfang der Woche haben die ersten beiden großen Pharmakonsortien ihre Impfstoffe zur Zulassung angemeldet in den USA, auch bei der Gesundheitsbehörde der Europäischen Union und auch in Großbritannien. Und dort in London hat man den Impfstoff von BioNTech und Pfizer jetzt zugelassen. Die ersten Impfungen, sagt Premierminister Johnson, können schon in den nächsten Tagen verabreicht werden.
Der Impfstoff wird ab kommender Woche vorhanden sein. Danke an alle, die das möglich gemacht haben. Der Schutz des Impfstoffs wird es uns erlauben, unser normales Leben wiederzubekommen und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.
Das Versprechen des britischen Premierministers Boris Johnson. Ferdus Verudastan, weiter mein Gast hier in dieser Stunde. Es ist ja ganz offensichtlich ein Wettlauf gegen die Zeit. Großbritannien ist Erster. Man könnte jetzt auch etwas suffisant sagen, es ist nicht alles schlecht am Brexit.
Ja, so interpretiert das natürlich Boris Johnson und so interpretieren das auch die anderen Brexiteers. Ich finde eigentlich, dass die Boris Johnson dafür kritisieren, mit einem Hinweis sehr, sehr recht haben. Und zwar, dass man es auch ganz andersrum nicht nur sehen kann, sondern sehen muss, nämlich, dass die internationale Zusammenarbeit in Richtung Forschung, also BioNTech ist ja ein deutsches Unternehmen, Pfizer ein US-amerikanisches, dass man es doch auch so sehen kann, dass diese internationale Zusammenarbeit, also etwas, was sozusagen den Geist von des Brexit ja widerspricht, erst ermöglicht hat, dass diese Impfstoffe so relativ rasch entwickelt worden sind, dass so rum ein Schuh draus wird und nicht so rum, wie Boris Johnson das meint und sagt.
Es gibt in der Tat Kritik, verschiedenste Kritik, unter anderem auch von Peter Liese, der ist CDU-Europaabgeordneter und auch bewandert in medizinischen Fragen. Der hat Folgendes gesagt.
Ich halte die Entscheidung Großbritanniens, eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff zu geben, für falsch. Dass Großbritannien das tut, ist ein Eingeständnis des Versagens in der Corona-Krise. Großbritannien ist eine Insel. Und wenn man Großbritannien mit Irland vergleicht, dann sieht man ganz besonders, wie schlecht das Krisenmanagement von Boris Johnson und seiner Regierung war.
Also soweit die Kritik. Jetzt würde ich aber an der Stelle mal anfügen, und auch diese Unterstützung gibt es an dieser Stelle, man ist da offenbar in der britischen Behörde, die das jetzt in die Hand genommen hat, einfach ein bisschen schneller gewesen, hat wirklich Tag und Nacht gearbeitet, auch an Wochenenden, so wurde das auch von Regierungsseite gesagt. Also möglicherweise muss man den Gedanken auch mal zulassen und dem nachgehen, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA, die nämlich erst Ende Dezember über die Zulassung entscheiden will, da vielleicht nicht mit dem nötigen Tempo arbeitet.
Wissen Sie, Herr Frenzel, mich erinnert diese Situation rund um Corona beziehungsweise die Frage, was jeweils richtig ist aus medizinischer Sicht, so ein bisschen an diesen Spruch von Deutschland hat 80 Millionen Nationaltrainer, Fußballnationaltrainer.
Ich meine, und hier, ganz kurz hier eingeworfen, so die, Frau Verruders, dann ja. Im Moment könnten wir gerade einfach noch mal einen anderen gebrauchen. Aber gut, das nur am Rande.
Ja. Okay, da bin ich überhaupt keine Expertin, da halte ich mich nun ganz raus. Aber jedenfalls ist es doch so, dass sich im Moment wahnsinnig viele Leute zu der Frage äußern, zum Beispiel zu einer solchen Detailfrage, ist es jetzt medizinisch gesehen richtig, das ein paar Tage früher oder das ein paar Tage später zu machen? Und ich sage ganz ehrlich, ich kann es wirklich nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Ich habe dafür nicht die nötige Ausbildung, ich habe dafür nicht die nötige Kompetenz. Und ich glaube, natürlich nicht längst alle. Es gibt eine Reihe von Menschen, die sie haben, aber es äußern sich dazu auch eine Reihe von Menschen, die sie irgendwie nicht haben. Und ich vermag nicht zu beurteilen, ob das, was wir jetzt mit Großbritannien sehen und beobachten, ein Zeichen dafür ist, dass die Europäische Arzneimittelbehörde zu langsam ist. Ich weiß es nicht.
Finde ich, ist ein faires und gutes Eingeständnis und ich muss mich dem eigentlich auch genauso anschließen, wie Sie das gerade gesagt haben. Dummerweise sind das ja gerade Entscheidungen, die da getroffen werden, die so massive Auswirkungen haben. Wir haben gerade schon über die Todeszahlen gesprochen, die ja in Deutschland auch auf einem Hoch sind, auf einem Level, das wir uns nicht haben denken können. Über 400 Tote jeden Tag, es geht auch nicht wirklich zurück. Das heißt, man sieht da gerade, da werden Entscheidungen getroffen und jeder Tag zählt wirklich ganz massiv.
Richtig. Und das wäre natürlich einer jeder Kritik würdig, wenn es an Gründen läge, die nun überhaupt nicht, also die Tatsache, dass die Behörde das noch nicht getan hat, wenn es an Gründen läge, die nun überhaupt nicht plausibel wären. Aber wenn ich das richtig verstehe, geht es ja darum, den Sicherheitsstandard möglichst auf einem akzeptablen und auch von möglichst vielen Menschen akzeptierten Niveau zu halten und einfach bestimmte Regeln, die man sich gegeben hat, nicht zu unterschreiten. Ich kann mir wirklich, also auch beim besten Willen oder bei der kritischsten Interpretation nicht vorstellen, dass es Verantwortliche gibt, die ein Interesse daran haben, die Zulassung hinauszuzögern. Und nochmal, ich bin da wirklich keine Expertin. Ich müsste mich jetzt auch nochmal im Einzelnen damit beschäftigen, was sozusagen das Argument dafür ist, dass es jetzt noch nicht jetzt heute kommt, sondern erst in möglicherweise einer Woche oder zwei Wochen oder so. Aber natürlich haben Sie recht, jeder Tag zählt. Aber ich glaube, bevor man darüber urteilt, ob es heute besser ist oder in einer Woche oder in zwei Wochen, muss man die genauen Gründe kennen.
Zu Gast bei mir, zugeschaltet aus Köln. Ich habe ihm vorhin gesagt, viele spannende Stationen zwischen Journalismus und Politik. Ferdows Verruderstan, eine spannende politische Station, frühere Sprecherin von Bundespräsident Gauck, heute Geschäftsführerin der Civis Medienstiftung. Und ins Studio gekommen ist mein Kollege Wladimir Balzer mit einer Sache, die wir alle mehr oder weniger häufig im Alltag verwenden. Die Buchstabiertafel, also Sie wissen A wie Anton, B wie Bertha, da könnten jetzt nämlich Veränderungen anstehen. Erstmal die praktische Frage, Frau Verruders-Tahn, nutzen Sie die in Ihrem täglichen Leben?
Ja, die nutze ich ziemlich häufig. Ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, ich muss meinen für Ohren hierzulande ungewohnten Namen sehr häufig buchstabieren, obwohl er eigentlich nicht schwer auszusprechen ist, Ferdows Verruderstan. Und da greife ich auf die Tabelle zurück. Ich habe sie mir allerdings vorhin in der Vorbereitung auf die Sendung nochmal angeschaut und habe gesehen, manche Wörter, die ich oft verwende, stehen da tatsächlich drauf und andere stehen da nicht drauf. Und was ich übrigens auch gemerkt habe, also jetzt ganz unabhängig von unserer Sendung, und der Vorbereitung heute, ist, dass die Wörter, die ich verwende, offenkundig ziemlich überholt sind. Das habe ich gemerkt, als meine Kinder mal dabei waren, als ich im Telefon meinen Namen buchstabiert habe und die hinterher gesagt haben, Mama, was sind das denn voll komische Namen?
Jetzt bin ich gespannt, an welcher Stelle.
Gustav, Dora, Gustav, Kaufmann, Ludwig, Wilhelm. Das ist natürlich, das ist sogar nicht mal mehr meine Generation, aber schon gar nicht die meiner Kinder. Also ich glaube, die gehört wirklich modernisiert.
Ja, zumal wenn man darauf schaut, und das tun wir mit Wladimir Balzer, was denn eigentlich so die Ursprünge und die letzte große Veränderung war. Das ist ja ganz interessant. Wir sind da an vielen Stellen auf dem Stand 1934.
Ja, also die Nazis haben tatsächlich diese Buchstabiertabelle aus der Weimarer Republik, vorher gab es noch eine im Kaiserreich, einfach verändert in ihrem ideologischen Sinne und haben eben alttestamentarische Namen, die sie als jüdisch empfunden haben, geändert. David zum Beispiel für D, ne, haben sie Dora draus gemacht. Mhm. Ja. Oder Nathan, Nordpol hieß es dann bei den Nazis ab 34. Oder Samuel, ausgerechnet Siegfried, wurde dann dafür verwendet. Also das war eine rein ideologische Entscheidung natürlich der Nazi-Zeit und dann wurde das nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht groß korrigiert. Vielen ist das gar nicht bewusst, dass diese sogenannte Buchstabiertafel tatsächlich auf die Nazi-Zeit zurückgeht und es hat sich offenbar über Generationen hinweg einfach eingeschlichen als Normalität, als Norm. Und das ist ja nun mal auch das Deutsche Institut für Normung, was jetzt eben auch, das ist der Anlass unseres Gesprächs, auch das durchaus bereit ist, offenbar das jetzt zu ändern. Man fragt sich, warum eigentlich erst jetzt nach all den Jahrzehnten, ja, tatsächlich wieder da vielleicht auch eine diversere Tafel wieder zu machen. Das muss ja nicht unbedingt die aus der Weimarer Republik sein, aber eben eine neue.
Aber das habe ich jetzt so verstanden, ist erst der erste Gedanke, dass man sagt, wir kehren mal wieder zurück zu dem, was in der Weimarer Republik
ist. Das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt, weil die haben wir ja hier, diese Tafel, die findet man überall im Netz. Also bei Wikipedia gibt es eine schöne Übersicht, da haben wir die gesamte Tafel da. Die kann man nehmen und tatsächlich geht das auf eine Initiative des Antisemitismusbeauftragten von Baden-Württemberg zurück, Michael Blume, der einfach dem DIN-Institut geschrieben hat. Das hat offenbar vorher noch niemand gemacht und gesagt hat, Kinder, das kann ja wohl nicht sein, dass wir hier diese nazifizierte Buchstabiertafel immer noch benutzen. Wir sollten doch da auch endlich mal da ein stärkeres Bewusstsein zeigen für das, was da auch zur Nazi-Zeit sprach, ideologisch auch passiert ist. Und ab Herbst nächsten Jahres soll laut diesem Deutschen Institut für Normung eben die Weimarer Tabelle erstmal gelten. Aber es soll auch der Beginn eines Prozesses sein, nämlich Städtenamen zu benutzen irgendwann perspektivisch. Wir werden dann sehen, was wirklich dabei rauskommt, also zu sagen, ja, ob man dann wirklich die Städtenamen verwendet. Aber eins ist natürlich wichtig, ich meine, wir sind freies Land. Jeder kann buchstabieren, wie er möchte. Ja, er kann auch die kuriosesten Begriffe verwenden. Es geht wirklich um tatsächlich auch sicherheitsrelevante Behörden, um Blaulichteinsätze, diese ganzen Dinge, wo einfach manchmal das Verständnis schlecht ist und man tatsächlich diese Tabelle benutzen muss. Ja. Für uns beide, Corbinian, wir dürfen sozusagen benutzen, was wir wollen. Frau Fora, das da, Sie können auch benutzen, ich was Sie auch, wollen, auch ja, mal, was auch immer die Kinder sagen.
Nee, aber es ist natürlich schön, wenn man damit auch, also jenseits dieser praktischen Gegebenheiten, sowas wie gesellschaftliche Veränderung auch dokumentieren kann, Dinge korrigieren kann. Frau Verudastan, bei der Zivis Medienstiftung geht es Ihnen ja auch ganz stark um Fragen der Integration, kulturelle Vielfalt darzustellen. Die alttestamentarischen Begriffe, die Nazis da getilgt haben und Namen, man kann natürlich auch weiterdenken mit Blick auf unsere migrantische Gesellschaft, A wie Ahmed, M wie Mohammed?
Warum nicht? Ja. Also das in den Stand vor der Veränderung durch die Nazis zurückzuversetzen, finde ich völlig richtig. Aber sie zu erweitern, auch natürlich eigentlich naheliegend. Ich hatte irgendwo gehört, dass man auch dran denkt, oder haben Sie es gerade eben gesagt, Entschuldigung, dass man Städte, genau, Sie haben es eben gesagt, Städte, dass man Städtenamen da zugrunde legt. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht eine Idee, da so ein kleines Tor zu Europa zu öffnen und nicht nur deutsche Städtenamen zu nehmen, sondern europäische Städtenamen oder ich weiß nicht, weltweite berühmte Städte. Also auch das wäre ja ein Beitrag
internationalen
Verschwisterung.
Ja, Frau Verudastan und Herr Wladimir Beisel, lassen Sie uns doch mal probieren. Ich hatte jetzt gedacht, ich spiele das mit Ihnen mal mit deutschen Städten durch, aber wir können es ja mal erweitern. Also ich fange an. A, Athen. A wie Athen, Frau Verudastan. B.
Augsburg. Achso, B, wollten Sie von mir wissen. Ja, meine Lieblingsstadt, Berlin, da komme ich nicht von rum.
Alles klar, C.
Gibt es nur Coburg, oder? Das andere fällt mir gerade nicht ein. Mhm. Es gibt nicht so viele Städte. Wenn wir jetzt bei Deutschland bleiben, mir fallen nicht so viele Städte mit C. Ein Cottbus.
Chemnitz.
Cottbus wäre noch mit Chemnitz,
richtig. Aber müsste man für CH eventuell reservieren. D, Frau Verudersson?
Düsseldorf darf ich hier von Köln aus nicht sagen, ist aber das nicht nur das geografisch sehr naheliegende, sondern auch das, was mir als erstes eingefallen ist. Habe ich gerade für eine Internationalisierung geworben.
Dublin.
Ja, Dublin, das natürlich.
Okay.
Ja.
Einen haben wir noch. A, B, C, D, E.
Dann würde ich sagen Edinburgh, oder?
Ja.
Wenn wir jetzt schon ein bisschen größer denken.
Bisschen also
weil Schottland kommt ja vielleicht wieder zurück in die Europäische Union.
Ich reise es heute nicht mehr. Essen kommt nach Düsseldorf.
Ich meine, vielleicht fangen wir doch erstmal Deutsch an. Ich habe dazu nur einen Gedanken.
Und wenn Sie jetzt I gesagt hätten, dann hätte ich gesagt Isfahan. Darauf habe ich gewartet, weil das ist nämlich meine andere Heimat. Geboren bin ich in Freiburg und aufgewachsen in Isfahan.
Das ist
nicht nur die zweitgrößte Stadt in Iran, sondern auch die schönste der Welt.
Okay, ein Gedanke nur dazu, zu diesen Städtenamen. Das ist natürlich einerseits ein total schönes Spiel. Ich glaube, mit Kindern kann man das auch wunderbar dann spielen. Aber es erinnert mich so ein bisschen, als man versucht hat, Symbole zu finden für die Euroscheine und die Euromünzen. Und da erst so an Shakespeare und alles Mögliche gedacht hat. Da gab es immer irgendwie Gründe dagegen. Und dann hat man sich irgendwann für so eine ganz anonyme Symbolik entschieden. So ein bisschen habe ich die Befürchtung auch, okay, man begibt sich auf so ein Terrain, wo man auf jeden Fall nicht mehr diskutieren muss.
Dass es zu korrekt wird, meinst du?
Und damit ja auch im Prinzip so Reibungsflächen und auch Abbildung von kulturellen Entwicklungen letztendlich diese Chance vergibt.
Mhm. Kann sein, aber finden Sie da nicht die Idee mit den, also so internationalen Städtenamen ist doch vielleicht
also
gar nicht so schlecht, oder?
Ja.
Da eckt man sowohl nicht um, also da tritt man niemanden auf die Füße. Naja gut, die Länder, die nicht berücksichtigt
man
wurden.
Man testet schon mal das Allgemeinwissen aus, weil man muss ja, es muss ja eindeutig sein. Es muss ja sozusagen tatsächlich, bedarf keine Erklärung.
Es müssen dann schon wirklich Städte sein, die
gut,
man
also wir denken noch ein bisschen drüber,
alle kennen.
Ja, wir denken noch ein bisschen drüber nach mit uns alle, die zuhören. Ich sage schon mal Dankeschön für diesen Input an Wladimir Balzer mit B und Ferdows Vorudastan, Vorudastan mit F. Wer übrigens das hier zum Abschluss schon ganz früh eigene Vorstellungen davon hatte, wie man wunderbar neu buchstabieren kann, war unsere Hörspielredaktion, die sich ein paar Wurfsendungen zu dem Thema überlegt hatte, zum Beispiel diese hier.
Gourmet-Restaurant Hardenberg, was kann ich für Sie tun?
Ja, guten Tag, Krabz, mein Name. Ich würde gerne einen Tisch für kommenden Freitag bei Ihnen reservieren, so um 20 Uhr.
Lassen Sie mich mal schauen. Ja, da wäre noch was frei. Für wie viele Personen?
Nur für mich.
Eine Person, Freitag, 20 Uhr. Sagen Sie mir bitte nochmal Ihren Namen.
Krabz, K wie keine Kohle, R wie Raucherhusten, A wie acht Hunde dabei, B wie Bedienung begrapschen, Z wie Zeche prellen.
Geht in Ordnung, Herr Krabz, dann bedanke ich mich.
Wir sortieren die Themen des Tages, schauen da auf den Nobelpreis, allerdings den alternativen Nobelpreis oder um mal den richtigen Namen des Preises zu nennen, der seit 1980 ausgelobt wird, Right Livelihood Award, also Preis für die richtige Lebensweise. Er geht in diesem Jahr unter anderem an den Demokratieaktivisten Ales Bialatski mit dem Menschenrechtszentrum Vyazna aus Belarus und an die inhaftierte iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh. Karin Sens stellt sie uns vor.
Die 57-Jährige ist eine zierliche Person mit einem einnehmenden Lächeln. Das hat sie auch in all den Jahren im Gefängnis nicht verloren. Und sie ist hartnäckig. Schon auf ihre Zulassung als Anwältin muss sie Jahre warten. Dann vertritt sie Fälle, die sonst keiner will. Frauen, die gegen das Kopftuch aufbegehren und Jugendliche, ja Kinder. In einem Internetvideo erzählt sie, Mädchen ab 10 Jahren und Jungen ab 16 Jahren werden im Strafrecht als Erwachsene behandelt. Wir sehen hier, wie sehr das nationale Recht des Iran seinen internationalen Verpflichtungen widerspricht. Immer wieder führt ihr Weg zu jungen Klienten in der Todeszelle. Wenn wir über ein Ende der Todesstrafe für Kinder sprechen, dann bedeutet das, dass die Gesellschaft in der Lage sein sollte zu wissen, dass es keine Hinrichtungen für Personen unter 18 Jahren geben darf.
Das sagt die diesjährige Gewinnerin des alternativen Nobelpreises, die Iranerin Nasrin Sotoudeh. Der Iran, ein Land, dem unser heutiger Gast biografisch eng verbunden ist, Ferdows Vorudastan, Tochter eines Iraners. Sie sind teilweise auch im Iran aufgewachsen. Wie nah ist das, was dort passiert für Sie heute?
Also jetzt zum Beispiel bezogen auf die Geschichte oder das Schicksal, muss man sagen, von Nasrin Sotoudeh sehr nah. Ich habe in Iran gelebt zwischen meinem 9. und meinem 18. Lebensjahr. Das ist zwar schon sehr lange her, aber es waren natürlich prägende Jahre, an die ich mich noch sehr, sehr gut erinnern kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass große Teile meiner Familie, ich habe eine sehr große Familie in Iran, vor allen Dingen in Isfahan, leben und wir relativ viel Kontakt haben. Ich sehr viel höre und natürlich auch viel lese und mich versuche einigermaßen auch über die die politischen Entwicklungen, so gut es geht, auf Stand zu halten. Und die sind natürlich bedrückend, außerordentlich bedrückend. Die Menschenrechtslage hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Nasrin Sotoudeh, die heute diesen alternativen Nobelpreis bekommt, gestern kam die Nachricht, dass sie ist ja zu über 30 Jahren Haft verurteilt worden, zu knapp 150 Peitschenhieben. Sie hatte dann Hafturlaub bekommen. Sie leidet an einer Herzschwäche und gestern ist die Nachricht gekommen, dass sie trotz ihrer Covid-Erkrankung in das Gefängnis zurück muss. Also das sind alles wirklich sehr schlimme, sehr bedrückende Nachrichten.
Glauben Sie, dass ein solcher Preis helfen kann, zum Beispiel in dieser ganz konkreten Situation, die Sie jetzt beschrieben haben, für Nasrin Sotoudeh selbst, aber eben auch für die Situation, die Menschenrechtslage im Iran insgesamt? Oder ist das etwas, was im Prinzip hier interessiert, aber da keine Wirkung hat?
Nein, also für die Menschen, die davon betroffen sind, für die Menschenrechtsaktivisten, und das sind nicht nur Menschenrechtsaktivisten, die unter der Situation in Iran, unter der Unterdrückung, der Verfolgung leiden, das sind auch ganz viele andere Bevölkerungsgruppen, die Baha'i zum Beispiel, Umweltaktivisten, Homosexuelle, für die ist sowas sehr, sehr wichtig, weil es ihnen natürlich zeigt, da denkt jemand an uns, nicht jemand, sondern da denkt, ich drücke es etwas pathetisch aus, ein Teil der Welt an uns. Man sieht uns, man nimmt wahr, was wir machen, man fühlt mit uns mit. Und das ist natürlich sehr wichtig. Und das ist auch wichtig für die Menschen in Iran, die für so etwas erreichbar sind. Und das sind gar nicht so wenige. Für wen es natürlich oder wen es kalt lässt, das sind die Hardliner. Also die münzen das eher um und sagen, ja, ja, das ist typisch. Der Westen ist ja nur darauf aus, uns zu kritisieren. Und das ist eine Art, uns zu kritisieren an so jemanden, der das getan hat. Also sie werfen Nasrin Sotoudeh ja Verrat und anderes vor, den zu belobigen. Die erreicht man damit natürlich nicht und überzeugt sie auch nicht. Aber es ist sehr wichtig, dass da das Signal ankommt. Ihr seid nicht vergessen, was ihr macht, nicht ist nicht vergessen. Und wir sehen, dass Iran nicht der Hort ist, wo sozusagen das Mittelalter wieder auflebt und wo Menschenrechte nichts gelten. Denn das ist zum Beispiel etwas, was solche wirklich Heldinnen, muss man sagen, und Helden wie Nasrin Sotoudeh ja immer wieder auch betonen, dass sie sagen, Menschenrechte, das ist nicht etwas, was nur für den Westen gilt und was nur im Westen zählt, sondern ihr seht ja an unserer Arbeit, hier zählen sie auch etwas.
Es wurde ja auch diese Demokratieinitiative aus Belarus ausgezeichnet, auch noch zwei weitere Preise. Ich habe so ein bisschen den Eindruck bei diesem alternativen Nobelpreis, wie er eben in Deutschland heißt oder so bezeichnet wird, dass das immer so der Preis ist, der quasi die mutige Entscheidung trifft, die der große Nobelpreis nicht zu treffen wagt aus, weiß ich nicht, diplomatischer Zurückhaltung oder aus Sorge, man könnte da zu sehr vorpreschen, zu vielen Leuten auf die Füße treten.
Ich sage gleich was zu dem alternativen Nobelpreis. Ich würde gerne noch eine Ergänzung machen zu Nasrin Sotoudeh, weil ich, damit das nicht missverstanden wird. Also Nasrin Sotoudeh und Menschen wie sie, Aktivistinnen, Aktivisten wie sie, wie gesagt, außerordentlich mutige Menschen, wirklich Vorbilder. Für die ist das schon sehr wichtig, dass man irgendwie sagt, unsere Kultur, unsere Religion wird ja immer identifiziert mit im Westen, die haben mit Menschenrechten irgendwie nichts am Hut. Der Islam hat mit den Menschenrechten nichts am Hut und Iran zählen Menschenrechte nichts. Für das Regime gilt das ja, aber man sieht einfach an ihr und an Menschen wie ihr, dass es eben für einen Teil der Bevölkerung überhaupt nicht gilt und dass es da sehr wohl Menschen gibt, die Menschenrechte sehr hochhalten und sich unter Einsatz ihres Lebens, ihrer Gesundheit, der Intaktheit ihrer Familien dafür einsetzen. Das wollte ich einfach nur nochmal nachschieben, diesen Unterschied zu machen zwischen Regime und eben solchen Menschen. So, jetzt nochmal zum alternativen Nobelpreis. Also man muss dem ursprünglichen Nobelpreis, glaube ich, zugutehalten, dass er natürlich auch immer wieder Menschen auszeichnet, die sich für Menschenrechte einsetzen und die sich um eine bessere Welt bemühen. Aber es sind natürlich auch ganz andere Entscheidungen dabei und das muss und kann man dem alternativen Nobelpreis zugute halten, dass er das sozusagen versucht, konsequent auszusparen, was kommt jetzt irgendwie diplomatisch besonders gut an, sondern dass er seinen Blick auf die richtet oder die diese Entscheidungen treffen, auf die richtet, auf denen nicht so viel Licht ruht, die nicht die ganz große Bühne haben und wo man sagt, da hat das jetzt mit diplomatischen Erwägungen, die können wir jetzt erstmal außen vor lassen, auch wem wir damit möglicherweise auf die Füße treten und was wir damit sonst noch anrichten.
Ferdows Vorudastan ist weiter an meiner Seite zugeschaltet aus Köln, Journalistin mit Station bei der Taz, beim Westdeutschen Rundfunk, beim Deutschlandfunk, 5 Jahre lang Sprecherin bei Joachim Gauck im Bundespräsidialamt. Ein Thema noch, Frau Vorudastan, ein anderes Präsidialamt. Joachim Gauck hätte ja gerne bleiben können, er wollte ja selber gehen. Wir reden von einem, der gerne bleiben wollte, jetzt gehen muss, aber nicht gehen will, Donald Trump. Die Wahl gegen Joe Biden hat er bekanntlich verloren, aber er wehrt sich weiterhin jetzt mit einem langen Video, 46 Minuten lang, also eigentlich ganz Trump-untypisch, ne? War sonst eigentlich eher so der Meister der Knappkommunikation. Was man da hört, ist bekannt, die Betrugsvorwürfe an die Adresse dieses Wahlablaufes. Interessant finde ich Folgendes, Frau Vorudastan, ich habe den Eindruck, es interessiert immer weniger, was dieser Trump sagt.
Den Eindruck habe ich auch. Also früher ist ja noch gar nicht so lange her, bis vor wenigen Wochen, hat man ja, auch wenn man selber immer gestöhnt hat, gesagt hat, ich kann es nicht mehr hören, ich kann den Mann nicht mehr sehen, ich kann ihn nicht mehr hören, hat man natürlich, wenn man ehrlich ist, also ich muss das für mich sagen, auch ziemlich jede Nachricht so mitgenommen, die da am Wegesrand lag. Und inzwischen, ich gucke da pflichtschuldig hin, ich höre es mir natürlich an. Er ist ja auch immer noch der Präsident, der amtierende, das muss man ja irgendwie sagen. Und man ist ja auch nie gefeit davor, dass er jetzt irgendwie wieder was ganz besonders Schlimmes sagt, macht und so weiter. Und trotzdem, es verblasst, finde ich, das Interesse. Und das ist ja auch klar, es ist jetzt jemand anders gewählt und man richtet das Augenmerk doch auf den, der kommen wird und interessiert
das ist so ein bisschen,
sich dafür.
Ja, das ist so ein bisschen wie ein Soufflé, in das man reinsticht. Ja. Ich glaube, Joschka Fischer hat dieses Bild mal gebraucht von der Macht, wenn sie dann abfällt und was dann übrig bleibt. Ich finde das ganz interessant, gerade an diesem heutigen Tag, wo viele an Valéry Giscard d'Estaing erinnern, den früheren französischen Präsidenten, großer politischer Freund von Helmut Schmidt. Und beide waren ja auch so Beispiele dafür, dass sie eine unglaubliche Wirkungsmacht eigentlich vor allem auch nach ihren jeweiligen Amtszeiten hatten. Und dann gibt es so andere, Helmut Kohl beispielsweise, wo im Prinzip mit dem Tag, wo die Macht vorbei war, die formale, im Prinzip auch eigentlich nichts mehr war und nichts mehr kam. Ist schon interessant, oder?
Das ist schon interessant, ja. Das ist natürlich immer auch der Unterschied zwischen sozusagen, wie gehen Menschen selber damit um, wenn sie diese Macht verlieren. Und übrigens, Herr Frenzel, nicht nur die Macht, sondern im Falle all dieser Männer, die Sie aufgezählt haben, sind jetzt leider alles Männer oder wie auch immer, das ist die Bühne, das ist das Licht, das Spotlight, das ist das dauernde Bespiegeltwerden und so. Das ist etwas, was so jedenfalls meine Beobachtung wahnsinnig vielen Menschen, die in solchen Positionen sind, schwerfällt, darauf zu verzichten, was dazu führt, dass sie sich dann, auch wenn sie die Macht verloren haben, immer noch aus der vorletzten Reihe zu Wort melden. Das sind nicht alle so. Manche können wirklich abschließen, manche können wirklich sagen, ich ziehe eher einen Strich, sind auch lebensklug genug, um zu sehen, dass sie ihr Erbe eigentlich besonders dann wertvoll halten, wenn sie das nicht machen, also so ausleppern lassen, sondern einen klaren Strich ziehen. Aber vielen gelingt es nicht.
Die Journalistin, frühere Sprecherin vom Bundespräsident Joachim Gauck und heutige Geschäftsführerin der Zivis Medienstiftung, Ferdows Vorudastan, war mein Gast in dieser Stunde. Frau Vorudastan, zugeschaltet aus Köln. Wir konnten uns leider nicht sehen. Umso mehr habe ich genossen, mit Ihnen sprechen zu können, Sie hören zu können. Vielen Dank für das Gespräch heute.
Das geht mir auch so und ich danke Ihnen ganz herzlich.